Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Felix Schneider hat seinen Redaktionskollegen vor 2 Jahren im Rahmen eines Hörpunkts zum Thema Lesen gefragt, wie einer zum professionellen Leser wird. Wie kommt einer, der als Kind Jerry Cotton verschlungen hat, später zu Lüdig von Sarah Kirsch?
Ich begrüße Hardy Roes, meinen Kollegen in der Literaturredaktion von Schweizer Radio DRS 2. Hardy Roes, Sie sind heute als Literaturkritiker sicher ein Vielleser, aber das Radio- und Fernsehpublikum weiß genauso gut wie Ihre Schülerinnen und Schüler am Medienausbildungszentrum, dass Sie auch ein Gernleser sind. Nun, ich bin auch ein Viel- und Gernleser, aber das waren schon meine Eltern. Ich komme aus einem städtischen Bildungsbürgertum, das heißt, die Wohnungen meiner Kindheit waren mit Büchern vollgestopft. Der Beruf meines Vaters hatte etwas zu tun mit Lesen, Schreiben und Bücher machen und meine Erziehung war auch eine literarische. Welche Rolle spielte oder welche Bedeutung hatte das Lesen in Ihrem Elternhaus, Hardy Roes?
Also ich bin ja in einem Haus aufgewachsen, wo wir alle zusammen in einem Lebensmittelladen arbeiteten. Das musste man schon früh machen, nicht in der Freizeit. Da musste man Kartoffeln, Reis, auch Mehl und Zucker und Salz abfüllen aus diesen großen 50-Kilo-Säcken. Das war damals noch nicht abgepackt, wenn es zum Laden kam. Und man musste bedienen, man durfte bedienen. Das heißt, der Tag war relativ gut gefüllt. In der Freizeit wäre ich nie auf die Idee gekommen, wirklich zu lesen. Da habe ich Handorgel gespielt und dann blieb noch so Fußballspiel und Verstecken und dann war es dann mal vorbei mit der Freizeit. Also ich war nicht das, was man eine Leseratte nennt und hätte auch nicht von zu Hause her sozusagen ein Meer an Büchern zur Verfügung gehabt. Es standen bei uns, wie damals in den 50er Jahren in vielen Familien, so diese Silva-Bücher und die Mondo-Bücher. Man sammelte Bilderschecks, da gab es immerhin Heidi, Robinson, es gab Onkel Toms Hütte. Und das war ganz wichtig, dass diese Bücher da waren. Und es gab so ein paar wenige Bücher in einem kleinen Gestell, zum Beispiel Federer, Berge und Menschen, solche Dinge, die mich aber nicht interessierten. Jetzt gab es aber bei mir etwas ganz Spezielles. Ich hatte im Winter sehr, sehr häufig Angina. Dann kam sensationellerweise kamen immer 2 Bücher mit dem Zwieback und dem Tee in mein Zimmer. Und das war Wilhelm Busch, Album für die Jugend und der Strubel-Peter von Hoffmann. Das war ganz wichtig. Aha. Und da hatte ich Zeit und Muße und da war ich wirklich weg dann.
Busch und Hoffmann, der Anfang, was hat Sie daran so fasziniert? Ich meine, also Max und Moritz ist 1865 erschienen, das sind ja ziemlich alte Bücher und Heinrich Hoffmanns Strubelpeter ist Mitte des 19. Jahrhunderts erschienen.
Das ist interessant, offenbar haben die irgendwas Klassisches an sich und ich kann ziemlich genau jetzt im Nachgang auch sagen, was mich fasziniert hat. Es war dieses Absurde, es war das Surreale, das überhaupt nichts mit der Realität zu tun hatte, nichts mit Kartoffeln abfüllen, nichts mit Kuchenstücke verkaufen, nichts mit Ausgeld zählen, nichts mit herausgeben, richtig freundlich sein zu Kunden. Im Gegenteil, da durfte man ungehobelt sein, frech sein, man durfte die Brücke ansägen, nicht bei Schneidermeister Böck. Und jetzt, das war ganz entscheidend, ich kann mich auch erinnern, ich habe das immer gern gelesen. Das sind ja immer so 2 Zeiler, das ist immer ein wunderbarer Paarreim und das hat mich wie getragen. Das kann ich mich sehr genau erinnern und das passiert natürlich ganz unbewusst. Aber es hat sehr, sehr viel auch mit den Versen von Busch zu tun und sehr viel mit den Versen von Hoffmann.
Also der Klang hat Sie fasziniert, der Rhythmus hat Sie fasziniert und dann haben Sie noch etwas gesagt, gerade das Irreale, das Surreale, im Gegensatz zu dieser handfesten Welt des Ladens. Nun, Sie wissen, lange Zeit oder eine längere Zeit hat man das realistische Kinderbuch gegen das märchenhaft-fantastische ausgespielt und mit vielen Argumenten. Ein Argument war, naja, in dieser fantastischen Welt ist alles möglich, alles unberechenbar, also wird das Kind verängstigt. Können Sie sich da an Ängste, Albträume erinnern aufgrund dieser Lektüren?
Also bei mir war das ganz das Gegenteil. Also ich habe sozusagen richtig Lebensfreude entwickelt. Und ich muss auch sagen, es hat, glaube ich, schon einen Grund. Ich vermute, dass Kinder eben sehr genau merken, das ist nicht möglich, das ist nicht real. Ich darf vielleicht so ein kleines Beispiel bringen.
Gerne.
Eine Erzählung, die mich bis heute übrigens fasziniert von Wilhelm Busch, die viele gar nicht kennen, die aber glücklicherweise in diesem Album drin war, heißt Der Eispeter, eine Bilderposse.
Also man muss sagen, dass Sie hier eine ganze Reihe Ihrer Schätze, Ihrer Jugendschätze ausgebreitet, mitgebracht und ausgebreitet haben.
Das haben wir so gemacht. Es ist ja auch lustig, dass diese Bücher in meinem im Bücherregal überlebt haben, muss ich noch sagen. Das ist wahrscheinlich kein Zufall.
Der Eispeter.
Der Eispeter, ja. Und worum geht's? Es geht darum, dass da ganz kalter Winter ist, wirklich kalt. Vater, Mutter sitzen am Ofen und der Peter will raus Schlittschuh fahren, Schlittschuh laufen. Und er darf nicht und er geht trotzdem. Er geht also raus, setzt sich hin und bleibt schon mal kleben, friert an mit dem Hosenboden. Nachher stürzt er in ein Loch hinein, steht wieder auf, bleibt stehen und erstarrt zu Eis. Zu Hause ein Drama, die Uhr tickt und jetzt kommt der Onkel, das ist eine Art Förster, der kommt ins Haus und der beschließt mit dem Vater zusammen hinauszugehen und den Peter zu suchen. Und prompt findet man ihn, erstarrt zu Eis. Und jetzt muss man vielleicht wirklich eben auch diese Zweizeiler mal hören, die zu dem Bild sehr wichtig waren. Und sie kommen und sehen, wie der ausschaut. Das ist also da gefroren, steif, Bein gefroren. Und jetzt nehmen sie ihn nach Hause, stellen ihn an den Ofen und dann denkt man beim Zuschauen, Gott sei Dank, er ist gerettet. Es kommt aber anders heraus. Behutsam lässt man Peters Glieder zu Hause am warmen Ofen nieder. Juche, die Freudigkeit ist groß, das Wasser rinnt, das Eis geht los. Ach, aber ach, nun ist's vorbei. Der ganze Kerl zerrinnt zu Brei. Hier wird in einen Topf gefüllt des Peters traurig Ebenbild. Ja, ja, in diesem Topf von Stein, da machte man den Peter ein, der, nachdem er anfangs hart, später weich wie Butter ward. Und jetzt kommt das Verrückte, er steht das in einem Topf neben Gurken und Käse, steht er in so einem Einmachtopf und das Wasser ist Wasser geblieben. Er ist geschmolzen, aber er ist kein Peter mehr, er ist Wasser. Und jetzt die Frage, macht das einem Kind Angst? Ich vermute, dass ein Kind das mitmacht, dieses Kippen ins Irreale, ins Surreale. Und natürlich reden wir jetzt als Erwachsene über diese Kindheitslektüre, Erlebnisse. Aber ich hatte keine Angst, im Gegenteil, mich hat es beflügelt. Und ganz wichtig war dieses Gleichmaß, dieses Ruhige des Textes, das einen trägt.
Sie sagen ja, wir reden jetzt als Erwachsene über die Zeit von damals. Wenn Sie so zurückblicken über Ihre Wilhelm Busch und Heinrich Hoffmann Lektüre, was würden Sie sagen, haben Sie da mitgenommen für die Lektüre überhaupt, für später?
Also zwei Dinge auf jeden Fall. Das eine, es ist alles möglich in der Literatur. Wer liest, kann alles erleben, kann alles erfahren, was er im Leben nicht erfahren kann. Das ist das Wichtigste gewesen, denn mein Lebensbezirk war ja wie der Lebensbezirk jedes Kindes relativ klar umgrenzt, nicht? In diesem Dorf. Und man war auch ein anständiges Kind. Man wurde so erzogen, ist auch alles in Ordnung. Ich habe auch überhaupt nichts dagegen. Aber das war eine ganz wichtige Funktion, dass man gemerkt hat, wer liest, kann alles tun. Und das Zweite war von der Sprache her, dass es einen Klang gibt, dass es Rhythmus gibt, dass es Verse gibt, dass eben Sprache nicht nur Reden ist, nicht nur Verkaufen mit Kunden, nicht nur sich auf dem Pausenplatz arrangieren, sondern Sprache ist was ganz anderes, was Künstliches, was es auch noch gibt neben dem Alltag. Diese beiden Dinge, die waren sehr, sehr wichtig meiner Meinung nach.
Ich sehe gerade, Sie haben hier den fliegenden Robert aufgeschlagen. Das ist ja genau diese Geschichte. Zu Hause bleiben würde der brave Bub. Und der brave Bub kommt nach Hause, aber der freche Bub kommt überall hin.
Genau, das ist die letzte Geschichte dieser Strubelpeter-Geschichten von Hoffmann. Und das ist meine liebste bis heute. Und ich finde es unglaublich auch interessant, wenn man mal die Bilder anschaut. Diese Bilder bei Hoffmann im Strubelpeter, die wurden vielleicht immer wenig beachtet. Es wurde immer nur der Inhalt, auch pädagogisch. Man hat gesagt, da wird einem der Daumen weggeschnitten. Da verbrennt ein Mädchen. Aber das Ganze ist aufgehoben in einer unglaublich starken Bildwelt. Und hier die Geschichte vom fliegenden Robert, der geht raus, wie Sie gesagt haben, Felix Schneider, und es kommt ein Sturm und eigentlich müssen die guten und die braven Mädchen und Buben zu Hause sein und den Robert trägt es weg in drei Bildern. Im letzten Bild sieht man ihn nur noch ganz klein und dann heißt's: Schirm und Robert fliegen dort durch die Wolken immerfort. Und der Hut fliegt weit voran, stößt zuletzt am Himmel an. Wo der Wind sie hingetragen, ja, das weiß kein Mensch zu sagen. Und ich weiß es bis heute nicht. Und deshalb fasziniert es und interessiert es mich bis heute. Wo ist der Kerl hingekommen? Und ich war immer sicher, der hat was ganz Tolles erlebt. Ich hatte nie Angst, er ist umgekommen.
Es ist noch ein Punkt, den Sie vorher nicht erwähnt haben. Das ist eigentlich das Geheimnis, das Sie offensichtlich auch fasziniert. Gerade, dass man es nicht weiß.
So ist es.
Und so ein wichtiges Kriterium absolut für Qualität von Literatur.
Ganz wichtig. Beim Eispeter genau dasselbe. Wie kommt er in diesen Topf? Warum gerinnt er zu Wasser? Warum ist er kein Mensch mehr? Natürlich, auch als Kind kann man sich vorstellen, dass es nicht geht. Aber in der Literatur ist es gegangen. Im Bild, in der Bildergeschichte ist es gegangen. Also ist es doch eine kleine faszinierende Ecke in mir drin. Das merkt schon das Kind, wo sowas möglich ist. Und jetzt muss man sagen, in der Fantasie. Das ist, glaube ich, schon was Wichtiges, die Entdeckung der Fantasie.
Nun, so viel zu den Anfängen, also zu der Frage, wie dieser Lesehunger geweckt wurde. es muss ja auch weitergegangen sein. Also als der Appetit geweckt war, wie hat sich denn dieser Lesehunger beim Jugendlichen herausgebildet? Zuerst so ein kleiner Appetit, stelle ich mir jetzt mal vor, Len Busch, und dann der Lesehunger, muss ja auch größere Brocken noch gegessen haben, dieser Jugendliche dann.
Ja, natürlich hat man weiterhin Comics gelesen. Ich lese bis heute sehr gerne Comics, es gibt auch sehr viele gute. Aber dann kam eine Zäsur, ein Schnitt. Und ich erinnere mich gut, plötzlich wollte ich am Kiosk immer diese Jerry Cotter-Heftchen lesen. Es war unglaublich, ich konnte sie nicht erwarten. Und es gab noch ein Heftchen, das man am Kiosk kaufen konnte. Das kostete damals 75 oder 80 Rappen. Das hieß Fledermausroman. Da war auch ein Kriminalroman, ein Serienroman, also Schundliteratur, wie man damals gesagt hat. Groschenheftchen, wie das literarisch heißt. Und zwar ging es darum, dass immer etwas Böses geschah, das klassische Muster des Kriminalromans, dass ein schlauer, kluger Detektiv aufgelöst hat, was da passiert ist, und dass am Schluss, das war ganz wichtig, sozusagen die Rache des Gerichts, der Gerechtigkeit über diese Bösewichter hereinbrach. Interessant dabei war, ich kann mich sehr genau erinnern, ich bin da in die Sekundarschule gefahren, jeden Tag mit dem Zug, und das war plötzlich so, habe ich gemerkt, es ging aber relativ lange, ich habe ein paar Dutzend lesen müssen, dass ja immer auf Seite, glaube 62 oder 63 hört es auf. Die sind immer gleich lang, diese Heftchen. Und ab Seite 59 ist immer die Auflösung. Und plötzlich habe ich gemerkt, ich lese nur noch von 59 bis 63. Und da habe ich gedacht, diese 80 Rappen kannst du besser investieren. Und da war es aus. Also das heißt, ich habe Lesefutter gehabt, ich habe Spannung gesucht, die Spannung bekommen und habe plötzlich, ohne es zu merken, durchschaut, dass das Muster sich wiederholt, und da war der Reiz
verloren. Und das Kochrezept durchschaut und dann war auch die Spannung weg.
Eindeutig, ist ganz interessant. Und ich kann das im Nachhinein sehr genau sagen und ich bin auch ganz sicher, dass es auch anderen Leuten genauso passiert. Es gibt ja auch anderes Lesefutter. Ich habe nur wenige, zum Beispiel Karl May gelesen, andere Jugendliche lesen Karl May oder heute diese TKK, diese kleinen Kriminalgeschichten, wo Kinderbanden aufklären. Und irgendwann ist es aus und fertig. Das habe ich auch bei unseren Kindern gesehen. Dann merken sie, ja, jetzt kenne ich es und dann ist fertig und Schluss. Und das war diese Phase mit den Romanheftchen. War sehr wichtig. Ich habe viel gemerkt und viel gelernt und es hat mir Freude gemacht und Spaß gemacht.
Was haben Sie denn gemerkt und gelernt?
Also ich habe zum Beispiel, das war ganz wichtig, gemerkt, dass man beim Lesen, das habe ich ja früher nicht gemerkt, wenn ich da krank war mit Busch und Hoffmann und all diesen Bildgeschichten, ich habe gemerkt, dass man sich ganz bewusst abkapseln kann, zum Beispiel in der Eisenbahn. Man hört nichts mehr links und rechts, man ist in dieser Welt drin, ist mit diesem Detektiv, seinem schönen roten Auto oder mit dieser Fledermaus, das war so einer, der in der Nacht wie ein neuer Batman unterwegs war. Das heißt, man kann sich bewusst abkoppeln und man kann sich in die Scheinwelt zurückziehen. Das habe ich gemerkt und das war reizvoll bis zu einem gewissen Punkt und dann hat es eigentlich gereicht.
Und dass es dann gereicht hatte, wodurch haben Sie es ersetzt? Wie ging die Leserkarriere weiter?
Ich glaube, das war wahrscheinlich ziemlich bruchstückhaft, denn jetzt setzen wir es gemeinsam zusammen, das ist auch richtig so. Und ich kann mich sehr genau an zwei Dinge erinnern, die sind aber eigentlich parallel gelaufen. Aber das war wichtig, denn da ist sozusagen wie der Anschluss gekommen, der Anschlusszug. Diese Phase mit diesen Romanheftchen, das war so im Alter zwischen 13, sagen wir mal, und 15. Und mit 12 habe ich, das weiß ich noch ganz genau, ich war ein Sechsklässler von einem Onkel aus dem Engadin, einem sehr lieben Onkel, habe ich einen Roman bekommen und der Roman hieß Der König der Bernina.
Ah.
Ja, das ist ein wunderbares Buch von I.C. Heer, einem Schweizer Bestsellerautor des letzten Jahrhunderts.
Ja, Jakob Christoph.
Ja, Jakob Christoph Heer, An heiligen Wassern zum Beispiel, hat er auch geschrieben.
Das war aber ein Wallis-Roman.
Das war ein Wallis-Roman, jawohl. Und diese Bücher standen übrigens in vielen Haushalten, wurde auch so von Buchclubs wurden die verbreitet. Aber mein Onkel hat mir als Sechsklässler das zu Weihnachten geschenkt. Ich weiß es deshalb sehr genau, weil unsere Sechsklasslehrerin damals gefragt hat, was habt ihr denn zu Weihnachten bekommen? Und ich habe voll stolz gesagt, der König der Bernina, worauf sie dann gesagt hat, etwas abschätzig, das ist aber ein bisschen zu früh für dich. Da habe ich gedacht, aha.
Eine bessere Lesemotivation gibt es ja, wahrscheinlich nicht.
Genau so war's. Und ich muss wirklich sagen, auch wenn wir jetzt dazu lachen, auch ich lache dazu, das war das erste Mal in meinem Leben, aber nicht das letzte, dass ich Tränen bekommen habe. Wegen der Literatur. Ich habe also wirklich mitgelitten, mitgefiebert. Die Geschichte ist in zwei Sätzen erzählt. Ein rauer Bursche, ein Jäger, ein schöner, wilder Mann, braun gebrannt, unbeherrscht, ein bisschen flegelhaft, aber eine Art Held. Markus Baltram heißt er hier bei I.C. Heer. Der verliebt sich in eine schöne, edle Frau, die ihm aber viel zu weit weg ist. Die ist viel zu vornehm, auch innerlich zu vornehm. Und dann denkt man als Leser sofort, ja, der wird keine Chance haben. Aber der Roman gibt ihm wirklich wirklich die Chance und er vertut sie. Ganz leichtsinnig und dumm und blöd, muss man sagen. Also man fiebert mit. Und das ist das Schöne an diesem Buch. Es ist eingebettet in die Landschaft des Engadins, nicht mit diesen Bergen und mit diesen ganzen schönen archaischen, auch Jägerwünschen, Träumen und so weiter. Und es ist zugleich ein Schmachtfetzen. Aber das merkt man als 13-Jähriger nicht, als 12-Jähriger. Man liest das eins zu eins, weil man selber ja auch überall Mädchen sieht, die einen für unerreichbar da stehen, nicht? Die halbe Welt war voller Mädchen, in die ich mich verliebt habe, und alle, ich wusste von Anfang an, die wollen nichts von dir wissen. Und genau das ist diese Identifikationsmöglichkeit, und das war ein schönes Erlebnis.
Würden Sie denn sagen, dass Ihnen das irgendwie geschadet hat, dass Sie da jetzt nicht ganz hohe Weltliteratur gelesen haben, sondern eben einen Schmachtfetzen, einen Trivialroman letzten Endes?
Ich glaube, eben im Trivialroman kann man eben auch zwei Sachen sehr genau lernen oder beobachten. Das eine ist, man kann beobachten, wie Sprache es fertigbringt, Gefühle zu evozieren, nicht? Und zwar jetzt nicht Fantasie, Gefühle der Fantasie oder des Grotesken, sondern wirklich eins zu eins Gefühle. Ich identifiziere mich mit jemandem und mit einer Situation. Und das Zweite, was man auch schön beobachten kann, und deshalb schadet es eben nicht, glaube ich, auch diese Grundmuster. Ich meine, die ganze Literatur besteht aus ganz wenigen Grundmustern, zum Beispiel einen Aufbau wie beim Drama. Es wird zuerst mal etwas hingestellt, dann wird ein Problem gezeigt und das Problem steigert sich bis zum Höhepunkt und dann kommt es entweder zum versöhnlichen oder zum katastrophalen Schluss. Solche Dinge kann man im Trivialroman wunderbar erleben und deshalb schadet das nicht. Ich meine, die Frage ist am Schluss immer, wie geht's nachher weiter? Wenn keine Anregung kommt, kein Gegengewicht dazu, dann bleibe ich immer vielleicht beim Naturalistischen stecken. Wenn aber mir jemand was anderes in die Hand gibt und ich merke plötzlich, ja, so kann man auch erzählen, so kann man auch filmen, so kann man auch malen. Ein Apfel kann durchaus mal blau sein. Wenn ich das zum ersten Mal sehe und merke, dann geht's ja weiter. Und wenn ich aber beim naturalistischen Apfel stecken bleibe, beim Trivialroman, dann ist das Potenzial, dass meine Sprache natürlich nicht ausgeschöpft.
Also man braucht da schon Input.
Auf jeden Fall.
Und dieser Input, der ist bei Ihnen gekommen, also Ihr literarischer Geschmack hat sich ja ausdifferenziert. Was weiß ich, als Jugendlicher haben wir alle mal Amstelfelder getrunken, jetzt sind wir bei Mutter Rothschild angekommen.
Ja, also das sind wieder wichtige Impulse, würde ich sagen. Zum Beispiel Gegengewichte. Es gab damals ein Buch, und das ist überhaupt wichtig, finde ich, für jede und jeden, der liest und die liest. Man sollte selber immer ein bisschen Gegengewichte suchen. Wenn man also gern Spannung hat, soll man mal schauen, ob einem nicht auch ein Gedicht irgendwie was bringt.
Haben Sie das damals schon systematisch
gemacht? Nein, überhaupt nicht. Aber jetzt, wenn ich es im Nachhinein überlege, war ein ganz wichtiges Gegengewicht zu diesem Schmachtbuch König der Bernina, war genau zeitgleich ein Jugendbuch, und das hieß Mein Name ist Eugen. Da war ich plötzlich wieder ein lustiger Mensch, da konnte ich mithalten mit einer Gruppe von Buben, die da per Velo in den Tessin runterfahren, ein Partylager erleben mit Streichen. Da war plötzlich diese Silja Premont im Engadin vergessen und ich war wieder ein normaler Mensch. Und das sind wichtige Dinge und das hat was mit Dynamik zu tun, und ich glaube, so sollte man dann als Erwachsener und bewusster Leser auch auswählen. Und da spielt dann natürlich die Schule eine wichtige Rolle. Ich meine, die Impulse, wo kommen die her, wenn nicht von der Schule?
Klaus Schädelin, mein Name ist Eugen. Ein großer Erfolg, das ist letztes Jahr, 2005, habe ich gelesen, nochmal verfilmt worden.
Ja,
bis heute also ein großer Erfolg.
Ja, ja, es ist ein Buch, das eben genau das macht, was gute Literatur macht. Es hat eine Dynamik, es ist nicht nur immer lustig, es ist manchmal still, es ist manchmal traurig und ganz wichtig, es kommt kein Mädchen vor. Nur am Schluss kommt eins vor und das führt dann aber zu nichts. Und das ist eben, was ich meine mit Gegengewicht.
Ich würde mich jetzt nochmal interessieren, einen weiteren Schritt zu machen, also von der Phase so dieses jugendlichen Lesers einen Schritt weiter zu gehen, wie gesagt, zu der Ausdifferenzierung des Geschmacks. Wie kam das?
Also ganz wichtig war eine langweilige Phase vom Deutschunterricht in der Schule, wo man wirklich eigentlich keine Impulse bekommen hat. Und da gab es plötzlich in den letzten zwei Jahren der Mittelschule einen Lehrer, bei dem hat man wirklich vom Ackermann aus Böhmen, Johannes von Saatz, großes Drama, wo einer sich im Barock gegen Gott stellt, bis zu Brechts Mutter Courage hat man einen Überblick bekommen. Und plötzlich hat man gemerkt, was das alles da drin möglich ist in der Literatur. Das war ein Impuls, ein ganz wichtiger. Und dann bin ich zufällig über das Kino auf George Simenon gekommen, habe wieder meine Krimi, man sieht, es gibt wirklich lustige
Kontinuitäten,
mit Unterbrüchen, aber plötzlich habe ich wieder meine Krimi-Schwäche entdeckt und habe begonnen, Simenon zu lesen, und plötzlich war das Verbrechen, die Auflösung des Verbrechens sozusagen ein psychologisches Geheimnis, das auch mit Atmosphäre zu tun hat. Jeder kann ein Verbrecher werden, ich, der auch, wenn die Umstände es mit sich bringen. Und von da bin ich dann zu einem gekommen, der gesagt hat, er habe von Simenon am meisten gelernt, und das ist der Schweizer Krimiautor Friedrich Glauser. Und das wurde dann interessant. Da war ich also ein junger Student, der natürlich zum Glück vom Mittelalter bis in die Neuzeit sehr viele spannende Vorlesungen genießen, sage ich jetzt mal, konnte, vieles gelernt hat. Aber auch da muss man ja den eigenen Weg suchen. Und bei Glauser habe ich plötzlich gemerkt, da geht's um ganz anderes. Da geht's um einen Wahrheitsbegriff, der mit Psychologie zu tun hat, mit Psychoanalyse. Glauser, der ja selber ein absolut Randständiger war, ein schwerst Drogenabhängiger, ein Mensch, der immer wieder im Gefängnis gelandet ist, ein Mensch, der vom Vater in die Fremdenlegion geschickt wurde, weil es nicht mehr ging in den bürgerlichen Kreisen, dass die Wahrheit was anderes ist als im gängigen Krimi. Die Wahrheit ist etwas, was eigentlich gar nicht zu finden ist, denn jeder hat seine Gründe, seine Hintergründe. Und das Zweite, was der Glauser großartig kann und konnte, und da hat man plötzlich gemerkt, das ist Literatur, er ist auch ein Fabulierer. Also im Gegensatz jetzt zum Beispiel zu den ersten Krimi-Erfahrungen mit diesen Heftchen, wo es zielgerichtet nur auf die Auflösung geht, geht es hier plötzlich um was ganz anderes. Ich lese mal ganz kurz eine kleine Passage vor, wenn ich darf.
Ja, ja, klar.
Wenn man sich vorstellt, in einem Krimi, der spielt jetzt auch da in Arabien, in der Legion dieser Krimi, die Fieberkurve, heißt es plötzlich, und draußen war der Abend kühl und rot wie Himbeereis. Durch die offene Terrassentür wehte ein kleiner Wind. Zwischen Wolken, die aussahen wie Klumpen von Brombeergelee, standen ein paar Sterne, rund und weiß und glänzend wie geschälte Haselnüsse. Ein wenig später kam der Mond, der dieser Zuckerbäckerherrlichkeit ein Ende bereitete. Er kam und war weiß und groß, das Licht, das er über die Baracken und Höfe legte, gemahnte an riesige Leintücher, die von der Bleiche kommen. Ein Horn klagte wieder, es war ein Signal mit Trillern, Koloraturen, und wie ein großer italienischer Sänger hielt es die vorletzte Note lange aus, so lange, dass man mit Bangen die Rückkehr zum Grundton erwartete. Und so geht's weiter. Und das ist eine wunderbare Art des Fabulierens, nicht? Wo die Welt plötzlich ein ganz anderes Gewicht bekommt, im Kriminalroman drin. Und da sprengt natürlich sein Glauser alle möglichen Fesseln vom Genre. Und da ist der Leser, also ich, ist er wieder offen für viel anderes, eben zum Beispiel auch für Poesie.
Ja, es war doch ein ganz gutes Bild mit der Ausdifferenzierung des Geschmacks. Sie haben ja jetzt eigentlich wieder ans Geheimnis angeknüpft zuerst und gesagt, er bietet mir nicht nur die Auflösung eines Falls, sondern er ist ein Wahrheitssucher und da ist das Geheimnis da. Die Wahrheit findet man nie ganz. Und zum anderen, es ist nicht nur ein Zug, der einfach zu dieser Auflösung fährt, sondern es ist ein Fabulieren, es ist ein Öffnen in Richtung Literatur.
Absolut. Das Wort Poesie, poetisch in dem Zusammenhang ist ganz wichtig, denn das entdeckt man wahrscheinlich nur mit viel Glück als Leser, als Leserin. Natürlich hat man schon als junger Mensch diese poetische Ader, das Romantische, wie man das nennt, nicht? Aber nachher das in der Literatur zu finden, braucht ein bisschen Geduld und braucht ein bisschen Glück. Denn da sind wir ja auf einer ganz anderen Schiene, die mit Spannung in diesem landläufigen Sinne ja dann nichts mehr zu tun hat. Und doch ist es die halbe Literatur, die poetische Literatur natürlich nicht.
Apropos Poesie, die Sie jetzt gerade erwähnt haben, Sie haben also jetzt gesagt, es gibt bei Ihnen in Ihrer Leserbiografie so einen Strang von Kriminalliteratur. Gibt es auch so einen Strang von Poesie, weil Sie mit Busch und Hoffmann angefangen haben?
Ja, es ist interessant. Jetzt, was ich sagen, merke ich eigentlich erst, es hat eigentlich zu tun, Krimi, Spannung. Lesen muss spannend sein, auch für Kinder.
Ja.
Es muss spannend, das ist das Erste. Und das Zweite, ich sage es jetzt auch trivial, es muss schön sein. Ich muss was Schönes erleben. Und das stimmt wirklich, also vom Klang, von diesen Versen, vom Getragensein bis zu dem Poetischen, eben in Glausers Krimis, hin jetzt zu den neueren Dichtungen oder den neueren Gedichten, gibt's wirklich, es fällt mir jetzt eigentlich erst auf, wo Sie danach fragen, gibt's wirklich interessant wieder so einen Bezugspunkt. Einer meiner liebsten Schriftsteller war, muss man sagen, ist ja jetzt gestorben, Robert Gernhardt, von dem gibt's auch Bildergeschichten, er war ein toller Maler und der kann so ergreifend übers Sterben schreiben, er hat ja über seinen Krebs, den Tod, den er erwartet hat, genauso ergreifend geschrieben, wie er zum Schluss im letzten Band noch eben Nonsens Tanz getrieben hat, sprachlichen Witz produziert hat, Vierzeiler lustige gemacht hat oder eben was ganz anderes, die Natur im Gedicht, also Poesie, Natur, eigene Erfahrung, eine, die mich immer begleitet hat, all die Jahre, Sarah Kirsch, die man auch als Anfänger sehr, sehr gut zum Einsteigen in Poesie nehmen kann, ihre Bücher. Und da merkt man zum Beispiel Mond, ein kleines Gedicht, das ich jetzt hier in einem meiner liebsten Bücher auch aufgeschlagen habe, sind nur zwei Zeilen, um zu zeigen, wo die Literatur dann endet. Mond, neu ist er, gepierste Nacht. Nicht mehr, gepierste Nacht. Ich sehe es, ich merke es, ich stehe da, ich staune. Oder ein kleines Gedicht sind auch wieder nur vier Zeilen über das Gedicht. Was ist ein Gedicht, Sarah Kirsch? Gedichte also sind sonderbare kleine Katzen, denen gerade die Augen aufgehen. Muss man sich vorstellen. Ein Gedicht macht die Augen auf, nicht ich mach's auf. Ja. Das ist wieder das Surreale, Irreale und doch, es stimmt ganz genau. Wenn ich ein Gedicht lange genug anschaue, schaut mich das Gedicht an und es beginnt zu leben, es beginnt zu spielen mit mir und so weiter. Und
jetzt bewundern Sie aber etwas, was Sie so als Kind oder Jugendlicher nicht bewundert haben, wahrscheinlich so, wie Sie es erzählt haben, nämlich ein Gedicht über ein Gedicht, also eine Selbstreflexion, ein Formbewusstsein.
Absolut, das ist der Punkt, auf den läuft am Schluss alles hinaus. Kunst ist Form, Literatur ist Form. Und dass plötzlich die Lust an der Form erwacht, das braucht Geduld, braucht auch Anleitung, finde ich ganz wichtig. Vielleicht ist man in einem Lesezirkel, vielleicht redet man mit jemandem darüber, vielleicht geht man in eine kleine Volkshochschulvorlesung, ist ja egal. Es braucht ein bisschen Anleitung und dann merkt man plötzlich, wie einen die Form zu faszinieren beginnt, denn Themen sind immer etwa die gleichen, aber formal ist es verschieden. Und da gibt's so den schönen Ausspruch eines meiner Lehrer an der Universität Zürich, Emil Steiger, hat das mal so formuliert. Jetzt sind wir sozusagen beim Schönsten, was mit Literatur überhaupt zusammenhängt. Er hat gesagt, wer liest und interpretiert, sollte begreifen, was ihn ergreift. Und das ist wirklich, hat viel mit der Form zu tun. Warum bin ich ergriffen? Was fasziniert mich? Was ärgert mich? Was belustigt mich? Da kommt das Handwerk rein und am Schluss liest man eben nicht nur das Buch, sondern man liest auch noch die Partitur dazu. Und dann ist das Vergnügen grenzenlos.
Hat ja auch etwas zu tun mit dem Beruf, den Sie jetzt selber haben. Eine ganz besondere Auffassung von dem Beruf, den Sie jetzt selber haben, was Steiger da äußert. Würden Sie sich denn eher als Literaturvermittler oder eher als Literaturkritiker verstehen, ist dann meine letzte Frage.
Ich bin mehr interessiert an dem, was gelingt, als an dem, was misslingt. Das ist einfach so. Es ist keine Wertung. Ich interessiere mich dafür, was gelingt. Und wenn etwas gelingt, kommt sofort die Frage, warum gelingt es? Das heißt, eigentlich ist das Schöne, jemandem mitzuteilen, warum ich von etwas fasziniert bin und überzeugt bin und dann vielleicht zu hoffen, dass der denkt, mal schauen, aha, vielleicht überzeugt es mich auch. Also Kritiker ist man immer, aber in der Öffentlichkeit vielleicht doch eher ein Leser, der sagt, was er gelesen hat und warum er es gern gelesen hat.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.